Wie wurden Sie eigentlich zu dem Menschen, der Sie heute sind? Und wer werden Sie in 5 Jahren sein? Oder in 10 oder in 15 Jahren? Woran wird sich das entscheiden? Wovon wird das abhängen? Das ist eine spannende Frage und das ist unser Thema heute Morgen, wie sich ein Leben entscheidet. Wenn jemand seine Biografie schreibt, seine Lebensgeschichte, dann versucht er ja in der Regel nachträglich zu deuten, was in seinem Leben passiert ist, zu erklären, zu verstehen, zu interpretieren. Wenn ich nicht damals diesen Beruf gewählt hätte, wenn ich nicht damals aus diesem speziellen Elternhaus gekommen wäre, wenn ich nicht damals diesen einen Menschen getroffen hätte, wenn ich nicht damals diese Frau geheiratet hätte oder diesen Mann, wo sind die entscheidenden Weichen gestellt worden? Der Philosoph Søren Kierkegaard hat gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt, aber rückwärts verstanden. Also wir müssen es vorwärts leben, aber wir können erst wirklich im Rückblick verstehen. Und das ist oft unser Problem. Wenn wir unsere Biografie vorher kennen würden, dann würden wir manche Entscheidungen ganz anders treffen. Möglicherweise. Hätte ich das gewusst, dann. Sie kennen das bestimmt auch. Es gibt Situationen, da spürt man geradezu diese schicksalhafte Dimension. Da merkt man, jetzt geschieht etwas. Etwas Wichtiges, wie du jetzt antwortest, wie du jetzt reagierst. Wie du jetzt entscheidest, das wird dich möglicherweise begleiten bis an das Ende deiner Tage. Und in anderen Fällen wiederum, da merkt man das erst im Nachhinein. Da merkt man, aha, damals wurde der Schalter umgelegt. Ich hatte das gar nicht so registriert, war eine ganz harmlose Situation. Aber seit jenem Wortwechsel, da war das Vertrauen kaputt. Und es ist nie wieder so geworden wie vorher. Und im Nachhinein sehe ich, damals ist es alles passiert. Ein Musiker aus DDR-Zeiten hat diese heikle Situation in einem Lied eingefangen. Das wurde ziemlich bekannt durch den Film Das Leben der Anderen. Hansi Biebel. Das heißt, es gibt Momente, da stellen sich die Weichen und selten von allein. Entscheidungen fallen, die in die Zukunft reichen. Und sollen unsere sein. Man merkt die Unsicherheit in diesen Zeilen. Haben Sie es gehört? Bestimmte Entscheidungen reichen weit in die Zukunft hinein. Entscheidungen fallen, die in die Zukunft reichen und sollen unsere sein. Es gibt Momente, da stellen sich die Weichen. Aber sind sie es wirklich, unsere Entscheidungen? Und wenn sie es sein sollten, sind sie richtig? War es richtig etwa, dass Hansi Biebel, der diesen Song geschrieben hat, 1984 in den Westen ging damals? Und wie wäre sein Leben verlaufen, wenn er damals nicht gegangen wäre? Wenn man sich klar macht, was hier alles im Hintergrund verborgen ist, dann liegen mindestens 2 Fragen auf dem Tisch des Hauses. Erstmal die Frage, wie kann ich solche Entscheidungssituationen erkennen? Wie kann ich merken, dass ich an solch einer Weggabelung plötzlich stehe? Und wie kann ich sie bestehen? Liebe Leute, die Bibel ist vollgeschrieben mit Berichten über dramatische Entscheidungen und Weichenstellungen. Die Bibel, die ist nicht ein Rezeptbuch mit Patentantworten für jede einzelne Situation nach dem Motto Entscheidung 365, guck nach auf Seite 365. Das nicht. Aber die Bibel berichtet authentisch von Menschen, und zwar vornehmlich von den kritischen Situationen, in denen sich das Leben dieser Menschen entschieden hat. Nun kann man sagen, naja gut, was ist daran so Besonderes? Das machen andere Biografien auch. Die Bücherregale stehen voll mit Biografien und vielleicht lesen Sie ja auch gern so historische Biografien, wo Leben gedeutet und interpretiert werden. Wo ist der Unterschied zur Bibel? Nun, in der Bibel wird das Leben nicht nur aus der Perspektive irgendeines x-beliebigen Biografen geschildert. Und diese Biografen unterscheiden sich ja auch. Also wenn Sie nach Biografien etwa der verschiedenen Kanzler suchen, dann werden sie ganz unterschiedliche Deutungen von deren Lebenswegen finden. Nein, in der Bibel aber haben wir die Perspektive Gottes. Das ist der Unterschied. Das ist der Anspruch. Das ist auch der Reiz der Bibel, dass wir hier der Behauptung begegnen, dass ein persönlicher Gott sich um unser Leben kümmert. Dass ein persönlicher Gott unser Leben bewertet und dass ein persönlicher Gott in unser Leben hineinreden will. Das ist der Anspruch der Bibel. Man kann das von vornherein ablehnen. Man kann diese Dimension grundsätzlich aus seinen Überlegungen ausschließen und sagen, das kommt für mich nicht in Frage. Das kann man machen. Man kann das aber auch für sich persönlich prüfen. Und genau dafür möchte ich Sie heute Morgen gewinnen. Und deswegen ein Text aus der Bibel, den ich gerne mit Ihnen gemeinsam anschauen möchte. Und damit wir wissen, worum es geht, brauchen wir noch den Kontext, den Vorlauf zu dem, was hier berichtet wird. Für einen kurzen Moment schauen wir also hier in diese Quelle, die uns einen Einblick gibt in die Schicksalsstunde eines Herrschers. Die Schicksalsstunde eines Herrschers. Nun, er war kein Nero, kein Alexander, kein Napoleon, aber immerhin war er ein Nachfahre von Herodes dem Großen. Das ist ja auch schon was. Sein vollständiger Name Herodes Agrippa der Zweite. Wir wissen einiges über ihn auch durch den jüdischen Geschichtsschreiber Josephus, geboren 27 nach Christus. Und hier in dieser Entscheidungsstunde, da treffen wir Agrippa im Jahr 59, circa 59 nach Christus. Also da ist er circa 32 Jahre alt. Zu der Zeit regiert Agrippa einen kleinen Staat im Norden von Israel. Er hat den offiziellen Titel König, aber eigentlich ist er eher eine Art Ministerpräsident, so was die Machtfülle angeht. Manchmal führen sich ja auch heute Ministerpräsidenten wie Könige auf. Jedenfalls er selbst hat in dieser Situation, in die er jetzt kommt, bestimmt nicht im geringsten daran gedacht, dass hier eine wichtige Entscheidung für sein Leben fallen könnte. Eigentlich betritt Agrippa unsere Szene im Jahr 59 zunächst nur als Zuschauer, beziehungsweise als hinzugebetener Ratgeber des römischen Gouverneurs Festus. Dieser Festus, der amtiert eigentlich erst seit kurzem als neuer römischer Statthalter in Israel. Sein Vorgänger im Amt hat ihm einen ungelösten juristischen Streitfall überlassen. Der wollte sich nicht die Finger dran verbrennen an diesem Streitfall. Und es geht dabei um einen berühmten Untersuchungshäftling, um einen Juden, den seine eigenen jüdischen Volksgenossen am liebsten liquidiert oder zumindest eingesperrt hätten. Und diese innerjüdische Kontroverse ist auch der Grund, warum Festus den Agrippa ausgerechnet dazu bittet. Denn Agrippa hatte jüdische Wurzeln, Agrippa kannte sich in jüdischen Angelegenheiten aus. Und vielleicht, so dachte Festus, kann Agrippa mir dabei helfen, diesen Fall jetzt nochmal aufzurollen und endlich zu einer Entscheidung zu kommen. Endlich diese Akte schließen zu können. Und Agrippa lässt sich nicht lange bitten, er ist sofort interessiert, er will den Gefangenen persönlich kennenlernen. Also vereinbart man für den nächsten Tag einen Termin im Gerichtsgebäude, dort in Caesarea am Meer, etwa 100 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und da ist dann eben Festus dabei, der Gouverneur Agrippa, dessen Schwester Berenike, einige Berater dieser Leute und eben dieser Gefangene namens Paulus. Und dann beginnt diese Befragung. Paulus erzählt im Zeitraffer seinen Lebenslauf, aus dem er vorgeht, wie es zu diesem Konflikt zwischen ihm und seinen jüdischen Volksgenossen gekommen ist. Paulus war eigentlich immer einer von ihnen gewesen. Eine ihrer größten Nachwuchshoffnungen. Er galt als einer der kommenden Stars unter den Rabbinern. Bis dann dieser Bruch in seinem Leben geschah, der seine Karriere jäh stoppte. Denn Paulus war Jesus Christus persönlich begegnet. Paulus hatte begriffen, hier bei Jesus, da bekomme ich es mit einer Wirklichkeit zu tun, die ist größer als alles, was ich bisher gekannt habe. Paulus, der jüdische Intellektuelle, merkt plötzlich, hier bekomme ich Antworten, die ich vorher nie gehört habe. Und so war Paulus Christ geworden. Von seiner Volkszugehörigkeit blieb er natürlich Jude, wie auch Jesus ja ein Jude war, aber in seinem Glauben wurde er Christ. Das heißt, ein Mensch, der Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn anerkennt und anbetet. Und diese Erfahrung hat sein Leben so verändert, dass Paulus zum Missionar wurde. Er konnte das nicht für sich behalten. Er ist dann durch Kleinasien gezogen, hat das weitergegeben. Mit allen intellektuellen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen, auch mit seiner ganzen Begeisterung, die er da in die Waagschale gelegt hat. Und man fragt sich, warum reagieren einige seiner jüdischen Volksgenossen und früheren Freunde darauf mit solchem Zorn? Warum lassen sie ihn nicht in Ruhe? Sie können es einfach nicht ertragen, dass Paulus sich nun offen auf die Seite von Jesus Christus stellt. Das können sie nicht ertragen. Immerhin ist es derselbe Jesus, den sie und ihre Vorfahren vor knapp 30 Jahren wie einen Verbrecher ans Kreuz geschlagen hatten. Dieser Jesus. Und so setzen sie alles daran, den jüdisch-christlichen Rabbi Paulus mundtot zu machen. Alles wirklich. Und dann beim Jerusalem-Besuch im Tempel lauern sie ihm auf. Aber die römische Besatzungsmacht will keinen Skandal. Sie nimmt Paulus erstmal in Sicherheitsgewahrsam, transportiert ihn bei Nacht und Nebel von Jerusalem nach Caesarea, um keine Lynchjustiz dort zuzulassen. Und dann bleibt Paulus etwa zwei Jahre in Untersuchungshaft, bis Festus an die Macht kommt. Festus, ein offenkundig seriöser römischer Gouverneur. Und der will die Sache klären. Und so rollt er den Fall nochmal auf und so beginnt Apostelgeschichte 26, Vers 1 und bis 3 lese ich Ihnen kurz vor. Das haben Sie noch nicht auf Ihrem Zettel. Apostelgeschichte, Vers 26. Agrippa aber sprach zu Paulus, es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verantwortete sich und sagte, es ist mir sehr lieb, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir verantworten soll, wegen all der Dinge, deren ich von den Juden beschuldigt werde. Vor allem, weil dir alle Ordnung und Streitfragen der Juden bekannt sind. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. So beginnt Paulus dort seine Verteidigungsrede. Und Agrippa ist dabei und hört zu. Und dann erzählt Paulus nochmal, warum er überhaupt Christ geworden ist. Er war ja ein sehr strenger Jude. Er hielt Jesus für einen Scharlatan, für einen Volksverführer. Und er sah mit Sorge, dass viele jüdische Volksgenossen an Jesus glaubten, der das ganze System durcheinander brachte, der ihnen sagte, ihr werdet mit dem heiligen Gott nur ins Reine kommen, wenn ihr euch auf meine Vergebung verlasst. Ihr werdet das mit euren religiösen Taten nicht leisten können. Und Paulus hält das für eine Untergrabung der öffentlichen Moral. Und er verfolgt Jesus bzw. seine Anhänger, bis er dann Jesus persönlich begegnet. Bis Jesus ihm in den Weg tritt auf einer Dienstreise nach Damaskus. Und da fällt es dem Paulus wie Schuppen von den Augen. Mensch, was unsere Propheten im Alten Testament seit Jahrhunderten über den Messias geschrieben haben, das wird ausgerechnet in diesem Jesus erfüllt. Er kannte die alten Texte, er hat sie gründlich studiert. Und er verglich das mit der Biografie von Jesus und er merkt, das passt völlig aufeinander. Und das hat ihn überzeugt. Er hat sich bekehrt. Paulus wird Christ. Paulus betet jetzt zu Jesus. Paulus ist überzeugt, dass dieser Jesus wirklich auferstanden ist, dass die Berichte vom leeren Grab keine Märchen sind. Und dann zieht er los, um diese persönliche Entdeckung anderen weiterzugeben. Und so erzählt er das jetzt auch vor Festus und Agrippa. Sie können das in Apostelgeschichte 26 im Neuen Testament nochmal nachlesen. Und Festus und Agrippa hören sich das alles geduldig an, aber Paulus ist noch längst nicht fertig. Und dann fährt er fort und das ist jetzt kurz bevor unser Text beginnt, nämlich in Vers 20, da erzählt Paulus nochmal, ich verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und im ganzen jüdischen Land und dann auch den Heiden, was nämlich, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun. Nun, wenn man das liest, diese ganze Begegnung, die wir dann gleich noch weiterverfolgen werden, dann hat man kaum den Eindruck, dass Paulus ein Gefangener und Agrippa ein Regierungschef ist. Schauen Sie mal her, wie das weitergeht in Vers 22. Und das haben Sie jetzt vor sich. Da erzählt Paulus, Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein und sage nichts, als was die Propheten und Mose vorausgesagt haben. Dann Vers 23, dass Christus müsse leiden und als Erster auferstehen von den Toten und verkündigen das Licht seinem Volk und den Heiden. Als er aber dies zu seiner Verteidigung sagte, sprach Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist von Sinn. Das große Wissen macht dich wahnsinnig. Paulus aber sprach, edler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Der König, also Agrippa, zu dem ich frei und offen rede, versteht sich doch auf diese Dinge. denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist, denn dies ist nicht im Winkel geschehen. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Agrippa aber sprach zu Paulus, es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Paulus aber sprach, ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, nämlich ein Christ. Ausgenommen diese Fesseln. Da stand der König auf. Also, wenn Sie das lesen, wirkt Paulus nicht gerade wie ein Gefangener. Er zieht nicht den Kopf ein, er versucht nicht mit allen Mitteln irgendwie seine Haut zu retten und hier über die Runden zu kommen, sondern er versucht, was versucht er? Er versucht, diese hochgestellten Persönlichkeiten von seinem Glauben zu überzeugen. Das versucht er. Und er erinnert nochmal dran, was er einfach gepredigt hat während der letzten Jahre, wofür es auch genügend Zeugen gibt. Nämlich, alle Menschen sollen Buße tun. Wenn wir das hören, dann kann man verstehen, warum viele Leute sich provoziert gefühlt haben von Paulus. Denn Buße tun, das heißt wörtlich, sie sollen umkehren von ihrem bisherigen Leben. Und wer will das schon? Wer will schon umkehren von seinem bisherigen Leben? Das Trägheitsgesetz steht dagegen, unser Stolz steht dagegen, unsere Eitelkeit steht dagegen. Und die Leute haben gefragt, warum soll ich umkehren? Was ist der Sinn? Warum ist das nötig? Und Paulus hat geantwortet, das können Sie nachverfolgen, auch in der Apostelgeschichte, weil euer Leben auf einer falschen Schiene läuft und in die falsche Richtung geht. Darum sollt ihr umkehren, ist doch logisch. Und dann werden die zurückgefragt haben, Paulus, woher willst du das wissen, dass unser Leben schief läuft? Das waren zum Teil doch bestimmt brave Familienväter, das waren ordentliche Staatsbürger, das waren liebevolle Mütter. Warum sollten die Buße tun? Ist doch absurd. Wo war das Problem? Und Paulus hat ihnen immer wieder gesagt, Leute, ihr habt eine viel zu harmlose Vorstellung von Gott. Wissen Sie, die dachten, wenn wir ordentlich leben, dann wird Gott schon zufrieden sein. So gute Nachbarn, ordentliche, brave Bürger, das müsste doch eigentlich klar gehen. Und sie sehen überhaupt kein Problem. Sie sehen kein Problem. So wie jemand, der mit AIDS infiziert ist, aber es noch nicht weiß. Und er denkt, alles ist okay. Ich merke ja nichts. In Wirklichkeit aber tickt schon längst die Zeitbombe. Er lebt mit einer tickenden Zeitbombe. Und Paulus sagt, Leute, das ist ein furchtbarer Irrtum. Ihr macht einen entscheidenden Denkfehler. Und zwar denselben Denkfehler, den ich früher auch gemacht habe. Ihr vergesst, dass Gott heilig ist. Ihr vergesst, dass Gott ein lebendiger Gott ist, höchst lebendig. Ihr vergesst, dass Gott unbestechlich ist. Paulus wusste aus dem Alten Testament, dass die Propheten, wenn sie Gott begegnet waren, wenn sie von Gottes Stimme getroffen wurden, dass sie zu Boden geschmettert worden waren, weil Gott in seiner ganzen Macht und Größe und Reinheit und Vollkommenheit für uns Menschen einfach einige Nummern zu groß und zu viel ist. Und Paulus hat deutlich gemacht, Leute, wenn unser durchschnittliches Leben mit Gott zusammenprallt, dann haben wir keine Chance. Ausgeschlossen. Und überlegt mal, Gott hat uns das Leben geschenkt. Wir verdanken es letztlich ihm. Und darum hat er einen Anspruch. Er hat einen Anspruch auf unsere Ehrfurcht. Er hat einen Anspruch auf unsere Liebe. Er hat einen Anspruch auf unsere Aufmerksamkeit. Er hat einen Anspruch auf unseren Gehorsam. Und so wie wir leben, wie wir Durchschnittsmenschen nun mal so sind und wie wir leben, ist es eine Beleidigung für den heiligen Gott, dem wir alles verdanken. Dann hat sich nichts geändert. Und das Ganze hat eine schreckliche Konsequenz. Wir sind auf der falschen Schiene. Oder man könnte es auch mit einem anderen Bild sagen, da ist eine Mauer zwischen Gott und uns. Und wenn diese Mauer da stehen bleibt und wenn diese Mauer nicht umgestürzt wird, dann hat das fürchterliche Konsequenzen. Dann werden wir mit unserem Leben letztlich nicht fertig. Dann werden wir mit unserem Sterben erst recht nicht fertig. Dann bleiben wir getrennt von Gott. Und dann wird am Ende das stehen, was Jesus in seinen Predigten drastisch die Hölle genannt hat. Aber Paulus ist damit noch nicht am Ende. Er sagt, Leute, Gott lässt uns Menschen nicht einfach vor dieser Mauer kaputt gehen, sondern Gott hat ein Loch in die Mauer geschlagen. Oder anders gesagt, Gott hat eine Tür in die Mauer reingebaut. Diese Mauer zwischen dem heiligen Gott und uns ist durchlässig geworden. An einer einzigen Stelle. Und dieses Loch in der Wand, diese Tür, dieser Durchgang hat einen einzigen Namen. Jesus Christus. Da ist die Mauer durchlässig geworden. Und das war die große Neuigkeit, die Paulus ja persönlich auch erstmal kapieren musste. Jesus ist am Kreuz nicht letztlich an einem Justizirrtum gescheitert, sondern er hat diesen Tod am Kreuz bewusst auf sich genommen, weil er die Strafe getragen hat, die wir Menschen verdient hätten für unsere Schuld gegenüber dem heiligen Gott. und die wir nicht bezahlen konnten, weil unser Leben schon viel zu sehr gezeichnet ist von all unserer Sünde und unserem Schrott und unseren Fehlern und unserer Schuld. Und er hat es getragen, er hat die Strafe getragen, er hat das Loch in die Mauer gebrochen, er hat die Tür geöffnet. Und wer sich jetzt vertrauensvoll an Jesus Christus wendet, und das heißt Glauben, Glauben heißt, sich vertrauensvoll an Jesus Christus zu wenden und ihn zu bitten. Wer sagt, Herr, ich brauche deine Vergebung, ich brauche deine Bezahlung für meine unbezahlbare Schuldenrechnung, der kommt mit Gott ins Reine. Der wird von Gott angenommen. Der muss nicht vor dieser Mauer krepieren. Und er steht für alle Ewigkeit unter Gottes Schutz. Das meint Buße tun und sich zu Gott bekehren. Paulus wird das bestimmt auch noch etwas weiter ausgeführt haben. Wir haben hier eine Zusammenfassung. Ja, zu Jesus Christus zu beten und ihn um Vergebung zu bitten. Und wer das wagt, in dessen Leben wird sich in der Folge vieles ändern. Paulus sagt, der wird dann rechtschaffene Werke der Buße tun. Das heißt auf Deutsch, der wird in seinem Alltag anfangen, Schritt für Schritt anders zu leben. Nach Gottes Willen zu fragen, nach Gottes Maßstäben zu gucken. Das sind dann die rechtschaffenen Werke der Umkehr. Das Leben ändert sich. Wir werden nicht perfekt, aber es ändert sich vieles. Praktisch, ganz praktisch. Aber das Entscheidende ist, sich zu Gott zu bekehren. Sich Jesus Christus persönlich anzuvertrauen. Er ist ja auferstanden, indem man zu ihm betet. Egal, welche Worte sie dazu verwenden, er hat versprochen zu hören. So, das sagt Paulus hier. Nun kann man sich vorstellen, wie Paulus einmal tief Luft holt. Und dann sagt er in Vers 21 so, deswegen haben mich die Juden verfolgt und im Tempel schnappen wollen. Deswegen, weil ich das gepredigt habe, wollten sie mich umbringen. Deshalb, weil sie im Grunde genommen beleidigt waren und gesagt haben, wir haben eine religiöse Tradition, wir müssen nicht umkehren. Wir halten uns schon seit Generationen an unsere Grundlagen. Wir sind fromm. Wir brauchen keinen Jesus. Wir brauchen keine Bekehrung. Wir brauchen keine Vergebung unserer Sünden. Wir haben unsere Tradition und unsere Moral. Und so waren sie beleidigt, als Paulus sagt, ihr braucht Jesus. Ihr braucht Vergebung, persönliche Vergebung für eure persönliche Schuld gegenüber einem persönlichen Gott. Und ich denke, das ist der tiefste Grund für den Widerstand gegen die Botschaft von Jesus bis heute. Dass viele Menschen sich von dieser Botschaft schlicht beleidigt fühlen. Sich beleidigt fühlen, weil Gott uns den Spiegel vorhält, weil wir im Licht dieser kritischen Diagnose Gottes nicht abtauchen können. Und das Schlimmste für die Gegner des Paulus ist, dass sie ihn nicht einfach als Spinner abstempeln können. Weil das, was er sagt, wasserdicht ist. Er hat eine handfeste Begründung. Ne? Das sehen Sie hier in Vers 22, wenn Paulus sagt, ich sage nichts anderes, als was die Propheten auch schon gesagt haben. Eure eigene hebräische Bibel, dass der Christus leiden muss und dass er auferstehen wird von den Toten und dass dann er das Licht für alle Menschen, ob sie Juden oder Heiden sind, sein wird. Er allein. Das steht doch schon in euren heiligen Schriften, in unseren heiligen Schriften. Und das ist doch nachweislich durch Jesus erfüllt, alles, was da über den Messias geschrieben wurde im Alten Testament. Dass er in Bethlehem geboren werden würde, dass er Krankenheilung machen würde, dass er in Sühnetod sterben würde, dass er auferstehen würde. Das ist alles geschrieben und es ist alles durch Jesus erfüllt, wenn das kein Argument ist. Und dann schiebt Paulus noch ein zweites Argument hinterher. Sehen Sie in Vers 24, als er dies zu seiner Verteidigung sagte, sprach Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist von Sinn, das große Wissen macht dich wahnsinnig. Wissen Sie, das ist so diese typische Mischung aus Kompliment und Spott. Ja, einerseits die Bewunderung des Festus, so nach dem Motto, die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn ist fließend. Paulus, bei deiner Intelligenz, mal langsam. Und auf der anderen Seite schwingt natürlich, Sie haben das gehört, so leise dieser Fanatismusvorwurf mit. Nun übertreib's mal nicht mit deiner Wahrheit, mit deinem Jesus. Und wie reagiert Paulus? Schauen Sie hin, der lässt sich darauf gar nicht ein. Paulus bleibt ganz, ganz sachlich. Er sagt, edler Festus, also ganz höflich, ich bin nicht von Sinn, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Denn, und jetzt kommt das nächste Argument, dies mit Jesus ist nicht im Winkel geschehen. Das ist ganz wichtig. Dies ist nicht im Winkel geschehen. Verstehen Sie? Paulus sagt, ich vertrete keine Geheimlehre. Ich bin nicht ein Guru, der erst mal ein paar Stunden meditiert hat und dann mit seinen neuesten Erkenntnissen rüberkommt. Ich habe mich nicht auf irgendeine innere Stimme verlassen und dann irgend so einen Jesus in irgendwelchen Träumen gesehen und gebe das dann mal an meine Mitmenschen weiter. Nein, Paulus sagt, Es ist nicht im Winkel geschehen mit der Kreuzigung. Es ist nicht im Winkel geschehen mit der Auferstehung. Frag doch die ganzen Kranken, die er geheilt hat. Das war öffentlich. Auf den Marktplätzen, an den Seen, im tagtäglich zu beobachtenden Leben, da ist das geschehen, nicht im Winkel. Keine Märchenfigur, keine innere religiöse Stimme. Es ist nicht im Winkel geschehen. Agrippa, ich rede von Tatsachen, die allen bekannt sind. Die Wunder, die Kreuzigung, die Auferstehung. Und wissen Sie, das sind im Grunde die beiden entscheidenden Begründungen bis heute. Warum müssen wir das mit Jesus ernst nehmen? Warum ist diese Botschaft wasserdicht? Nun, weil sie von Tatsachen redet und weil es für diese Tatsachen Zeugen gibt und Dokumente, die sie glaubwürdig übermitteln. Und weil all das, was im Alten Testament Jahrhunderte vorher beschrieben wurde, durch Jesus exakt seine Erfüllung findet. Das kann man nicht, wir würden sagen, faken. Das kann man nicht manipulieren. Das kann man nicht irgendwie nachträglich so hindrehen, dass das irgendwie zusammenpasst. Das ist viel zu dicht. Das ist viel zu detailliert. Das ist viel zu faktenreich. Und wissen Sie, ich wüsste jetzt gerne, wie Festus und Agrippa in dieser Situation dagesessen haben. Mit runzelnder Stirn, auf der Kante ihres Stuhls, lächelnd, nachdenklich, Tränen in den Augen, wir wissen es nicht. Ich muss nur sagen, mich fasziniert jedes Mal, wenn ich diesen Bericht lese, dieser unverschämte Mut, mit dem Paulus hier redet. Und unverschämt, das bedeutet nicht verschämt. Also er entschuldigt sich nicht dafür, ja? Paulus macht deutlich, Leute, wer an Jesus glaubt, der hat keinen Grund dafür, sich dafür zu entschuldigen, so nach dem Motto, ich bin zwar überzeugter Christ, aber ansonsten noch ganz gesund. Paulus dreht den Spieß um. Paulus sagt, ich bin Christ und ich würde dir wünschen, dass du auch einer wirst. Denn ich bin überzeugt, dass du Jesus genauso brauchst, wie ich ihn brauche. Unverschämt. Sie müssen das ganz nüchtern sehen. Die Message der Bibel ist nicht aufdringlich, aber sie ist dringlich. Paulus kniet seinen Zuhörern nicht auf die Seele und macht nun so Massage und sagt, nun überleg's doch nochmal oder so, sondern er ist klar in seinem Inhalt. Das Dringliche der biblischen Wahrheit liegt nicht an dem Ton, in dem man sie vorträgt. Da hat jeder von uns ein etwas anderes Temperament wahrscheinlich. Aber das Dringliche liegt am Inhalt. Jesus ist durch keinen anderen zu ersetzen. Wissen Sie, weil kein Religionsstifter das für mich getan hat, was Jesus für mich geschafft hat. Er hat den Tod besiegt. Er ist für mich gestorben. Er hat meine Schuld getragen. Und er hat machtvoll diese elende Gefangenschaft unter dem Tod aufgebrochen, dadurch, dass er auferstanden ist. Er ist stärker als der Tod und er hat gesagt, wer an ihn glaubt, den wird er auferwecken. Und darum entscheidet sich an Jesus, an dieser einen Person, an ihm entscheidet sich, was definitiv aus meinem Leben wird. Ob ich ihm begegne, wird entscheidenden Einfluss darauf haben, wie ich dieses Leben hier auf dieser Erde lebe. Und es wird auch entscheidenden Einfluss darauf haben, wo ich meine Ewigkeit verbringe. Himmel oder Hölle, entweder oder. Es war eine große kirchliche Veranstaltung in den 50er Jahren in Leipzig. Empfang im Rathaus. Die Spitzen der Behörden und die Spitzen der Kirchen waren versammelt und dann wurden Reden gehalten, wie das so ist beim Empfang, vielleicht mit einem Glas Sekt in der Hand. Und dann trat Heinrich Giesen auf. Heinrich Giesen, später der Direktor der Berliner Stadtmission. Und einer, der dabei war, sagt, er wird nie vergessen, wie Heinrich Giesen dann bei diesem Empfang im Rathaus dastand und zu der versammelten politischen Prominenz sagte, Sie fragen uns, meine Herren, was für Leute wir sind, wir Christen. Ich möchte es Ihnen mit einem Satz sagen. Wir sind Leute, die beten, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Und dann setzte er sich wieder hin. Und der dabei war, sagt, es war unheimlich, wie erschüttert diese Leute auf einmal waren. Wissen Sie, Heinrich Giesen war ein brillanter Redner. Heinrich Giesen war ein geistreicher Publizist. Aber er hat sich da im Leipziger Rathaus in dieser Situation beschränkt auf das Wichtigste. Und das war das Unverschämteste, was er in diesem Augenblick sagen konnte. Es geht darum, dass wir in den Himmel kommen. Und Agrippa redet noch immer nicht. Der kann lange schweigen, der Mann. Und wir wissen nicht, was in ihm vorgeht. Immerhin hat sich Paulus ja in Vers 26, schauen Sie sich das bitte nochmal an, direkt auf ihn berufen. Da sagt er ja zu Festus, also der König, zu dem ich frei und offen rede, der versteht sich doch auf diese Dinge, denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist, dass er das alles weiß, was mit Jesus gelaufen ist. Und dann, oh weia, dann wird Paulus noch einen Schritt persönlicher und er fragt Agrippa direkt auf den Kopf zu. Und Sie müssen bitte bedenken, das ist keine große Versammlung, in der er das fragt. Das wäre sicherlich etwas unfair, sondern es ist ein kleiner Gesprächskreis, in dem das geschieht. Nicht viele Leute. Und so fragt er dann wirklich den Agrippa auf den Kopf zu: Glaubst du, König Agrippa, den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Und da endlich redet Agrippa. Endlich lässt er sich herausfordern. Endlich kommt er über die Rampe. Und schauen Sie, was Agrippa dann sagt. Agrippa aber sprach zu Paulus: Es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen. Wir wissen nicht, in welchem Ton er das gesagt hat. Spöttisch abwehrend: Ach, Paulus, fehlt nicht viel, machst du einen Christen aus mir? Oder zugleich nachdenklich? Jedenfalls antwortet Paulus mit einem klaren Ja. Er sagt: Ja, das würde mich freuen, wenn du Christ wirst. Und er setzt noch einen drauf: Am liebsten würde ich, dass nicht nur du Christ wirst, sondern die anderen hier, die da sitzen, auch gleich noch mit. Deine Berenike und der Festus und die Berater. Ja, am liebsten gleich alle. Vers 29. Paulus sprach: Ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich hören, das würden, was ich bin, nämlich Christ. Ausgenommen diese Fesseln natürlich. Und Sie müssen sehen, diese direkte Frage von Paulus, die manövriert den Agrippa in eine Zwickmühle. Du glaubst doch, sagt Paulus. Tja, wenn er Ja sagt, gerät Agrippa in den Verdacht, Paulus zu unterstützen. Wenn er Nein sagt, nein, ich glaube nicht den Propheten, dann kriegt er Ärger mit den Juden als Jude. Was soll er machen? Also versucht es der König mit einem klassischen Ausweichmanöver. Und da fällt dann dieser Satz, Vers 28, es fehlt nicht viel und du würdest mich noch überreden, Christ zu werden. Man kann das auch übersetzen aus dem Griechischen: beinahe überzeugst du mich, beinahe. Sicher, das war ironisch zunächst gemeint, aber könnte dahinter nicht auch so eine leise Hoffnung aufkeimen? Die Argumente des Paulus ließen sich ja nicht so leicht vom Tisch wischen und ich bin sicher, die Persönlichkeit des Paulus wird den Agrippa beeindruckt haben. Überlegen Sie mal, wie dieser Gefangene da vor ihm steht, seit 2 Jahren im Knast, seit 2 Jahren bedroht, fragwürdig inhaftiert, mit der Aussicht, demnächst vor ein römisches Gericht gestellt zu werden. Die nervenzermürbende Zeit der Inhaftierung. Und doch steht dieser Mann da nicht gebrochen, sondern er redet mit einer königlichen Freiheit, mit einer überzeugenden Gewissheit, mit einer unzerstörbaren Freude offensichtlich. Und dann dem gegenüber Agrippa, mächtig, abgesichert, verhältnismäßig jung noch, früh Karriere gemacht und doch zugleich gebunden an sein altes Leben, an die Sorge um seinen guten Ruf, an die Frage, was das, was er hier tut, für seine Karriere bedeutet, an die Furcht vor dem Machtapparat in Rom. Und die Frage ist, kann Agrippa da rausspringen? Was würde sich ändern, wenn er Christ würde? Müsste er manche Entscheidungen möglicherweise anders treffen? Müsste er manche Fehler zugeben? Müsste er manches rückgängig machen? Müsste er Buße tun, Gott um Vergebung bitten? Und was würden seine Leute sagen? Wie wird sich dieses Leben entscheiden? Am Morgen hatte Agrippa noch an ein harmloses Verhör gedacht und jetzt ist er plötzlich selbst im Gewissen gepackt. Und wir wissen nicht, wie weit er das an sich ranlässt. Es fehlt nicht viel. Das ist ein tragischer Satz. Agrippa hat diesen Satz berühmt gemacht, dadurch, dass es dann in der Bibel zu stehen kam. Aber es gibt heute viele Menschen und es gab in der Geschichte viele Menschen, auf die dieser Satz zutrifft. Ich erinnere mich an einen Hausbesuch bei einer Witwe, die mir von ihrem Mann erzählte, ja, er hat versucht, immer so gut durchs Leben zu kommen. Er wollte schon fromm sein, mein Mann, ja, aber nicht so ganz. Es fehlt nicht viel. Und wissen Sie, je weniger fehlt, umso tragischer ist es am Ende. Je weniger fehlt, umso tragischer. Ich muss, Entschuldigung, immer in dem Zusammenhang denken an den Sommer 2001, als Schalke 04 wie der sichere deutsche Meister aussah. Und dann hat im Parallelspiel Bayern München in der 93. Minute, also in der 3. Minute der Nachspielzeit, noch das Tor geschossen, mit dem sie Schalke aus allen Träumen rissen. Es fehlt nicht viel. 3 Minuten über die reguläre Spielzeit und alle Träume zerstört. Und das Schlimme daran war, dass sie so nah dran gewesen waren. Und schauen Sie, eine Meisterschaft kann man mal verlieren, da geht nicht so viel kaputt, aber das Leben, den Frieden mit Gott, Und wenn wir diesen Text lesen, dann sehen wir, Paulus geht es längst nicht mehr um seine eigene Situation. Die ist ihm in dem Moment völlig zweitrangig, sondern er sieht diesen jungen König in der Zwickmühle. Und er möchte ihn für das Evangelium gewinnen. Und dann fasst er noch ein letztes Mal nach, Vers 29. Ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang, ja, du, aber nicht allein du, sondern die anderen auch zu Jesus finden, Christen würden. Und dann ist das Gespräch vorbei. Agrippa scheint sich als erster zu erheben. Hier Vers 30, da stand der König auf. Wahrscheinlich war er der, der die Initiative ergriff. Das war jetzt genug. Und der Statthalter und Berenike und die bei ihnen saßen, also die Berater. Und dann ziehen sich die hohen Herren und ihre Begleiter zurück zur Beratung. Vers 31, als sie sich zurückzogen, redeten sie miteinander und sprachen, dieser Mensch hat nichts getan, was Tod oder Gefängnis verdient hätte. Und Agrippa sagte zu Festus, dieser Mensch könnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser in Rom berufen hätte. Und nun muss Paulus also vor das römische Gericht und er hofft dort, größere Rechtssicherheit zu haben als in Israel. Aber von Agrippa werden wir nicht mehr viel erfahren. Es hat leider den Anschein, als ob er nach diesem Gespräch einfach zur Tagesordnung übergegangen ist, einfach in sein altes Leben wieder zurückgekehrt. Es gibt noch ein paar Informationen über Agrippa bei Josephus. Er war ein relativ erfolgreicher König. 5 Jahre nach dieser Begegnung erweiterte Nero sein Machtgebiet nochmal um einige Territorien. Und dann kehrte er in den 70er Jahren nach Rom zurück, verbrachte dort seinen Lebensabend und starb schließlich mit 66 Jahren. Ich frage mich, ob er sich später noch oft an diese Schicksalsstunde im Jahr 59 erinnert hat. Das muss ihm doch irgendwie nachgegangen sein. Wir wissen es nicht. Dass er sich erinnert hat an diese Situation, als sich dieses Fenster plötzlich öffnete, als Jesus Christus ihm gewissermaßen auf seinem Lebensweg entgegentrat durch die Nachricht, die er von Paulus bekam. Das war die Schicksalsstunde dieses Herrschers. Und damit kommen wir am Schluss zu unserer Ausgangsfrage zurück. Woran entscheidet sich mein Leben? Woran entscheidet sich mein Leben? Die Antwort, die Paulus uns gibt, ist die gleiche wie die Antwort, die er dem Agrippa gegeben hat. Dein Leben entscheidet sich daran, ob du den lebendigen Gott, dem du dein Leben verdankst, ob du den findest. Ob du diesen heiligen Gott, der einen Anspruch auf dein Leben erhebt, ob du mit dem ins Reine kommst. Ob du dessen Vergebung findest. Ob du dessen Kind wirst. Und dieser heilige, lebendige Gott, der ruft uns aktiv. Der geht uns nach. Der kommt auf uns zu, zum Beispiel durch die Bibel, dadurch, dass wir mit seiner Botschaft konfrontiert werden. Und dieser Gott, der bietet ihnen seine Vergebung an und seine Rettung. Und es gibt nur einen Weg, auf dem dieser Gott zu finden ist. Es gibt nur eine einzige Brücke, die über diesen Abgrund führt. Nur eine Tür durch diese Mauer hindurch. Und das ist sein Sohn Jesus Christus. Der auch für sie gelitten hat, der auch für sie am Kreuz gestorben ist, um die Schuld zu tragen, wie das hier in Vers 23 steht. Christus musste leiden und als erster von den Toten auferstehen. Und daran entscheidet sich dein ganzes Leben. Das ist die strategische Weichenstellung, wie sie mit Jesus Christus umgehen. Ob sie den Mut haben, sich vor ihm zu beugen und ihn als ihren Retter anzurufen. Und wissen Sie, in dieser einen Weichenstellung sind dann alle anderen Weichenstellungen und Entscheidungen bestens aufgehoben. Wir haben dann eine ganz andere Sicherheit, eine ganz andere Grundlage. Denn Jesus hat versprochen, dass er dann auf unser Leben achtet und unser Leben trägt. Das heißt nicht, dass er uns alle Entscheidungen abnimmt. Das heißt nicht, dass er einfach alle Hindernisse aus unserem Weg räumt, aber das heißt, dass er uns Orientierung gibt durch sein Wort, dass er uns hilft, nach seinen Maßstäben zu leben und dass er uns auf unseren Wegen bewahrt, auch wenn wir Fehler machen, auch wenn wir hinfallen, dass er uns wieder aufrichtet, dass er uns unsere Schuld vergibt, dass er uns festhält, dass er uns zurechtbringt und uns schließlich ans Ziel bringt. Und darum konnte Paulus später ganz beruhigt schreiben im Römerbrief, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, wir wissen, das heißt, dass denen, die an Jesus glauben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Agrippa hat die große Chance in seinem Leben verstreichen lassen. Und sie sind aufgefordert, es besser zu machen als Agrippa. Denn es ist derselbe Jesus Christus, der heute lebt und der sie genauso ruft und der die Weichen ihres Lebens in Richtung Himmel stellen will. Amen.